Hallo zu einer neuen Folge des Coffee and Chainrings Podcasts. Hier ein Kaffeekränzchen. Bei mir sind der Axel, Hallöchen.
Guten Tag.
Und der Thomas, hallo, hallo.
Hallo zusammen.
Und ich bin der T-Racer, allseits bekannt, ich bin auch dabei. Ja, wir haben ein paar Themen auf dem Raster, die wir heute besprechen wollen. Und erstmal, bevor wir da so richtig reingehen, es ist ja auch außenrum viel passiert. Wir müssen reden. Heute insbesondere. Paris-Roubaix. Habt ihr es verfolgt?
Ich habe eine Rolleneinheit gemacht und ich habe sogar zwei Rolleneinheiten gemacht. Erst eine zum Finish des Männerrenns und dann eine zum Finish des Frauenrenns. Das war richtig geil. Das war richtig emotional. Ich bin richtig mitgegangen. Spaß gemacht.
Deswegen auch diese WhatsApp, mit der ich nichts anfangen konnte. Es lief auch das Frauenrennen. Das habe ich nicht mitgekriegt.
Siehst du? Ach so, ich dachte, du bist in Game.
Nee.
Ich bin
in Regeneration.
Ja, okay, aber war schon cool.
Ja.
Mr. Wade, hast du es gesehen?
Kurz vor Ende des Einlaufs auf der Bahn, wo die auf die Bahn gekommen sind, habe gesehen, dass Franzi Koch in dieser Dreiergruppe drin war. Und dann habe ich aber wieder ausgemacht, weil ich mir gedacht habe, ich gucke mir das nachher nochmal an, weil ich es nicht gesehen habe. Ich wollte nicht das Endergebnis schon sehen, bevor ich es mir dann angeguckt habe. Aber
ja, dann können wir jetzt ja gar nicht drüber reden, weil du hast es noch nicht gesehen.
Doch, können wir ruhig. Ja, können wir ruhig. Alles gut.
Ah, okay, Franzi Koch, deswegen die WhatsApp. Was hältst du von
die Zuhörer noch mitnehmen?
Was hältst du von Franzi oder so hast du mir geschrieben?
Ich weiß aber nicht, was Franzi geworden ist am Ende des Tages, welchen Einlauf wenn ich gesehen habe. Wahrscheinlich
hat sie gewonnen. Ja, Mensch, ihr könnt feiern. Ihr könnt die schwarz-rot-goldenen Farben hochhalten.
Nee.
Ja. Es hat geklappt.
Fertig.
Total geil.
Hat die Franzi gewonnen?
Die Franzi hat gewonnen und ich sag dir, das ist so unglaublich gewesen. Ich kann ja mal kurz rekapitulieren, was ich noch in Erinnerung habe. Also knapp 50 Kilometer vor Ziel, ein bisschen mehr, setzt sich eine Vierergruppe ab vom Feld. Dabei zweimal Wismar Liesebike, Marianne Voss und die Pauline Ferrand-Prévot. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen und in der richtigen Reihenfolge. Dann den Namen weiß ich nicht mehr ganz genau. Was oder so, eine Ungarin war es, glaube ich. Und Franzi Koch. Franzi Koch hat es fast nicht geschafft, in diese Vierergruppe hinten ranzuspringen. Hat ein bisschen gedauert, bis sie sich dann rangekämpft hatte. Und das war dann der Schlüssel. Die haben sich dann zu viert ziemlich abgesetzt, weil hinten gab es kein Team, was richtig irgendwie die Arbeit machen wollte, um die Lücke zu schließen. Und so ging die Lücke immer weiter auf, bis über eine Minute. Dann gab es so ein paar Spielchen zuerst von den beiden Wismar-Liesebike-Mädels, die natürlich da durch, dass sie doppelt vertreten waren, natürlich alle taktischen Zügel in der Hand gehalten haben. Und man konnte ganz klar erkennen, dass die Pauline Ferrand-Prévot für Marianne Voss die Arbeit gemacht hat, um ihr am Ende dann möglichst den Sieg auf dem Tablett zu servieren. Und das sah auch eigentlich alles irgendwie danach aus. Gab dann so ein paar taktische Spielchen, dass die Wismar Gang versucht hat, die anderen beiden natürlich auch zu motivieren, mitzumachen und nicht nur, dass die Wismar-Leute da führen müssen. Also hat man kurz mal zwei Attacken gesetzt, abwechselnd, und hat sich dann aber arrangiert, okay, wir arbeiten zusammen, so Burgfrieden bis, ich weiß es gar nicht ganz genau, 10-12 Kilometer vor Ziel. Dann lief das doch nicht mehr ganz so. Da haben die beiden Nicht-Wismar-Mädels nämlich offensichtlich die Führung nicht so intensiv gefahren, wie sich das die beiden in Gelb, die Killer-Bees, so halt nennt man die wohl, weil sie ja diese schwarz-gelben Trikots haben. Und dann gab es auch mal eine Attacke und ja, dann hat man erstmal die Ungarin abgehängt. Das war dann durch eine Attacke von Franzi Koch, meine ich. Dann hat man Pauline Ferrand-Prévot auch abgehängt. Die hat's aber, die hat nicht aufgesteckt im Gegensatz zu Ungarin. Die hat immer durchgetreten mit einer relativ niedrigen Frequenz, aber immer in Sichtweite und hat sich wieder rangekämpft. Und das hat die Franzi Koch zweimal gemacht, dass sie sich mit Marianne Voss am Hinterrad abgesetzt hat, aber die Ferrand-Prévot immer wieder hinten rangefahren. Und so sind sie dann auch zu dritt ins Velodrom von Roubaix eingefahren. Pauline Ferrand-Prévot vorne, Franzi in der Mitte, Marianne Voss dahinter. Das war eigentlich auch so das durchgängige Bild, weil ne, man hat für Marianne Voss gearbeitet. Und dann hat es die Franzi aber taktisch so gut gemacht, dass sie so ein bisschen rechtzeitig von Pauline war, so ein bisschen schon hoch an der Bahn, und Marianne Voss dann davon noch rechtzeitig, also einen längeren Weg hatte. Und Franzi hat es genau mit einem Blick nach hinten mitgekriegt, als Marianne angetreten ist und den Sprint lanciert hat und Franzi dann halt mit. Und das war wirklich auf Sackhaaresbreit, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also Franzi hat immer eine Nuance vor dem Rad von Marianne gehabt und am Ende sah es fast so aus. Ich dachte schon, oh, die jubelt zu früh. Aber in einer anderen Kameraeinstellung hat man doch gesehen, dass dann wirklich so, ich sag mal, fast ein halber Reifen Vorsprung bei rauskam mit einem Tigersprung. Also ein geiles Finish, richtig, richtig klasse gewesen.
Hört sich gut an. Ich bin mir nicht sicher, aber hat Pauline Ferrand-Prévot letztes Jahr nicht sogar gewonnen?
Genau, die hat letztes Jahr gewonnen und heute, also die Moderatoren haben auch alle gesagt, heute, so wie sich das darstellt, fährt sie für Marianne Voss. Und das hat auch, konnte man auch keinen Zweifel dran haben. Das war so, die hat sich aufgeopfert und hat quasi Franzi Koch und Marianne viel, viel angeführt.
Thomas, jetzt weißt du Bescheid. Der hat fast so gut gemacht wie Carsten Miegels gerade.
Ja, dann brauche ich ja nicht mehr gucken. Ne?
Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer haben die Frauen gefahren? Die fahren ja ein bisschen kürzer als die Männer, ne?
Ah, auch nicht so viel. 100, 150 knapp.
Glaube ich auch. 150. Würden wir, glaube ich, auch schon reichen auf dem Pflaster.
Ja.
Ja, ja, cool. Herzlichen Glückwunsch. Aber Wismar Liesebike ist ja heute dann glücklicherweise nicht ganz leer ausgegangen. Denn bei den Männern ist es ja überraschenderweise, aber ich, wenn ich es einem gönne, dann gönne ich es Wout van Aert. Wie der heute gefahren ist und auch die letzten Wochen, dass er jetzt endlich mal nach seinen vielen Verletzungen und Sturzpech, was er ja die letzten Jahre hatte und auch richtig böse Verletzungen, dass er heute mal den Weltmeister geschlagen hat. Souverän.
Ja, das hat er
gut
gemacht.
Geil.
Das hat er gut gemacht, ja.
Richtig geiles Finish. Richtig cool.
Aber ich stelle die These auf, dass Van der Poel trotzdem gewonnen hätte, wenn er nicht da über 2,5 Minuten Rückstand gehabt hätte.
Gehe ich mit, weil der war der Stärkste heute.
Ja, definitiv.
Was der hinten raus da weggebullert hat, das ist ja unglaublich gewesen. Und auch der, analog wie du es gerade gesagt hast beim Frauenrennen, Axel, der hat auch nicht aufgesteckt. Und der ist alleine gefahren. Da hat ihm keiner geholfen. Das ist unfassbar.
Ja, am Ende hat man schon gesehen, dass er sich auch, dass die anderen auch mal mitgeführt haben, um vielleicht auch noch irgendwas sich auszurechnen. Aber ja, das war schon richtig stark auch von Van der Poel. Aber naja, die Defekthexe hat ja alle erwischt, ne?
Ja, ja. Und bei den zwei, wo er am Anfang das zweite Mal dann das Rad wechseln musste, nachdem das Laufrad einen Platten hatte, was der Thibaut Del Grosso ihm da reingebaut hat, da hast du es schon gesehen. Da war die Moral aber so richtig weg, fand ich. Das hat man wirklich ganz knallhart gesehen. Ich habe gedacht, der hört gleich auf, so sah der im ersten Moment aus.
Aber wie abgefahren, der Thibaut Del Grosso hält an dem Fahrrad, was im Graben liegt, baut sein Rad aus und steckt es in das Vorderrad von Van der Poel, der schon 100 Meter weiter war und mit dem Rad von Jasper Philipsen nicht zurechtkam, weil da irgendwas mit den Pedalen nicht passte.
Genau, ist denn das jetzt rausgekommen? Ich habe das nirgendwo mehr gehört. War das ein anderes, das muss ja auch Shimano gewesen sein, aber eventuell ein Prototyp oder keine Ahnung.
Ja, andere Pedale habe ich nur gehört.
Oder hat andere Pedale, ne?
Ja, ja. Ja. Und dann wieder zurückzulaufen, auf sein Fahrrad zu springen mit dem fremden Vorderrad und dann nochmal platt zu gehen, ne? Ja, das war schon krass.
Ja, das ist richtig, richtig übel.
Aber Pogacar hat dann ja bei seinem ersten Platten auch das neutrale Rad gekriegt. Vom Shimano-Wagen.
Und dann war Stau, hast du das gesehen?
Hey, dann haben die dieses ganze Feld angehalten da.
Ja. Diese Hektik, ja, klar, alle irgendwie in Panik, wie auch immer, aber das kannst du nicht machen. Also das finde ich auch richtig übel.
Ja.
Organisiert
fand
eigentlich.
Fand ich wirklich schlecht von den Materialwagen da.
Ja, und der Arztwagen war dann ja auch noch da irgendwie mit drin. Ja. Das Motorrad ist ja dann weggefahren, aber durch die beiden Wagen, dieser weiße, das wird der Arzt, glaube ich, sein, weiß ich nicht. Und der Materialwagen und schon war dann, hast du so einen Nadelöhrer gehabt.
Ja, ja, der ist wegen dem Materialwagen ja dann nicht vorbeigekommen, ne?
Ja.
Gut, am Ende des Tages, hast du ja in der Gruppe gesehen, es waren am Ende des Tages waren die Stärksten jetzt vorne, sagen wir, Van der Poel hatte da Pech gehabt, jetzt ne, richtig Pech. Habt ihr die Schlussinterviews gesehen?
Mats Petersen, der war mal so richtig angefressen, ne?
Der Petersen war angefressen, aber auch der Van der Poel, der konnte ja gar nicht mehr richtig sprechen.
Nee,
der konnte den Satz ja gar nicht formulieren.
Ich glaube, er wollte Wout van Aert seinen Respekt zollen und ihm und der Öffentlichkeit mitteilen, dass er ihm das gönnt, aber er war nicht in der Lage, die richtigen Worte zu finden. Er hat, glaube ich, dreimal angesetzt und musste dann abbrechen.
Genau.
Das war schon krass. Ja, und der Petersen, der hat ja den Reporter fast vom Rad geschubst.
Als er ihn gefragt hat. Ja, ich glaube, die kennen sich, die sind Buddies.
Ach so, okay.
Der Reporter und der Petersen, die machen das, glaube ich, öfter, solche Spielchen.
Der hat ihn ja gefragt. Aber
der war trotzdem angefressen.
Wie konnte es passieren, dass du vom Hinterrad von Wout van Aert und Pogacar abfaulst hinten? Und da hat er gesagt, Alter, komm mal klar. Fick dich, warum bin ich da wohl abgefault? Die anderen waren stärker. Blöde Frage, so nach dem Motto.
Ja.
Aber der Blick dazu, der war geil. Nee, also super spannend heute. Super, super spannend. Und müssen wir drauf eingehen, warum so viele Defekte. Ne? Breite Reifen fahren sie mittlerweile, weiß ich nicht, 32er, 33er, 35er Breite und trotzdem.
Wenn du das im Fernsehen gesehen hast, ich meine, Pogacars Reifen sah noch deutlich breiter aus als der von Wout van Aert.
Ja, Filippo Ganna, der hatte ja auch, glaube ich, zweimal platt. Der hat sich ja dann in der Einkurve nochmal richtig abgelegt, weil hinten platt war und der weggeschmiert ist. Der war ja auch noch gut platziert vorher. Ich glaube, der hatte auch zweimal. Und viele andere ja auch. Also ja, die sahen schon ziemlich breit aus, die Reifen. Aber so viele Platten bei ja doch guten Bedingungen, wie es heute war, es war ja trocken, fand ich interessant, dass es dann doch auch Van der Poel, den es ja eigentlich nie erwischt, auch zweimal erwischt hat.
Die Moderatoren haben gesagt, dass das Team Wismar Liesebike so ein Innertube gefahren sein soll. Also jetzt, ich weiß nicht, ob das dieser Schwalbe Supercore oder wie das mal hieß oder ob das einfach nur diese Schaumstoffwulst ist, dass sie ein bisschen mehr Pannenresistenz bzw. Notlaufeigenschaften haben oder ob das wieder irgendwas anderes Neues ist. Keine Ahnung.
Innertube, ja.
Haben die nicht dieses Druckregulierungssystem da gefahren?
Das dürfen sie nicht mehr fahren, weil das nicht mehr am freien Markt erhältlich ist. Deswegen hat die UCI das gebannt.
Ach so, okay.
Ja, jetzt kurzfristig erst. Vor ein, zwei Wochen wurde das, glaube ich, erst veröffentlicht, dass sie das nicht fahren dürfen, ja. Aber ja, hatten die keine Pannen?
Keine Ahnung.
Ort von Art weiß ich jetzt gar nicht. Ja, auf jeden Fall alle anderen irgendwie. Das war schon verrückt. Also, ja, passiert, ne? Nee, aber also Paris-Roubaix und auch letzte Woche Flandern-Rundfahrt, das waren schon zwei Rennen, die habe ich wirklich, ich habe mitgefiebert, ne? Und dann habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass Wout van Aert den Pogacar dann im Sprint abgesprintet ist. Wobei, ich mag den Pogacar auch, aber der hat dieses Jahr schon genug gewonnen.
Ja, beides cool, ne? Pogacar hätte diesen Grand Slam schaffen können, ne? Also diese ganzen Monumente in einem Jahr mal zu gewinnen. Das ist halt irgendwie auch faszinierend, wenn das mal einer schaffen sollte. Ich weiß gar nicht, ob schon mal jemand geschafft hat. Eddie Merckx oder so. Aber Wout van Aert war jetzt immer so der tragische Held die letzten Monate, Jahre, ne? Und deswegen habe ich mich auch total gefreut. Ich hatte auch ein bisschen Pipi in den Augen, genauso wie er.
Ja, er war einfach mal dran, das kann man mal so sagen, ne?
Ja.
Gut, und die Profirennen zu kommentieren, ist jetzt nicht unbedingt unsere Kernkompetenz. Aber in diesem besonderen Fall sei uns das mal gestattet, weil Paris-Roubaix immer außergewöhnlich ist. Es gibt, glaube ich, ja auch ein Jedermann-Rennen. Gestern war das, glaube ich. Da könnte man auch mal selbst Teile der Strecke unter die, am besten sogar Gravel-Reifen nehmen, ne?
Ich glaube, da fährst du lieber mit dem Mountainbike oder mit dem Fully.
Ist eigentlich Degenkolb mitgefahren?
Ja, der war, glaube ich, lange in der zweiten Gruppe. Der war, glaube ich, lange in der zweiten Gruppe drin.
Ja, der Stern geht so langsam unter, ne? Der Degenkolb-Stern.
Ja, schade, ne? Weil ich immer wenn ich ihn wahrnehme beim Rennen, würde ich mich freuen, wenn er mal weiter da vorne kommt, weil ich ihn sehr sympathisch finde. Aber ja, es ist mehr so für den Road-Captain nur noch ausreichend. Ne?
Nils Pollitt auch stark gefahren, kam dann glaube ich auch mit 2 Minuten Rückstand. Ich weiß gar nicht, welche Platzierung, ob das noch relevant ist, aber auch starker Fahrer immer bei Paris-Roubaix. Und habt ihr gesehen, Max Weisscheid, der saß dann im Ziel, der war überhaupt nicht in der Lage, sich auch nur ansatzweise zu bewegen. Da hat der von Lidl Trek, das ist ja der Anfahrer für Mats Pedersen gewesen, auch so ein Riesenkerl, glaube ich, über 1,90 groß. Ich glaube, der ist sogar noch größer als du, Thomas. Der war sowas von bratfertig.
Ja, der ist ja die ganze Zeit, wo der Pogacar rangefahren ist, ist der ja im Prinzip hinter dem Pogacar gefahren, ne?
Ja, genau, der hat immer gut mitgehalten da. Okay, das soll es aber auch gewesen sein, glaube ich, zum Profitum, von dem wir ja meilenweit entfernt sind, aber interessant ist es allemal. Was beschäftigt die Menschheit derzeit noch? Richtig cooles Thema, wie ich finde. Artemis 2, müssen wir drüber reden, auch nur kurz anreißen, aber müssen wir drüber reden, die Menschheit ist wieder im Weltraum. Toucht euch das?
Nee.
Nee.
Ja, ich habe dieses Bild, wo sie diesen Krater gezeigt haben, der ja mal von irgendeinem Einschlag gewesen ist, das fand ich schon faszinierend, aber ansonsten geht mir das ziemlich ab. Also
mich hat das voll abgeholt, das Thema. Vor allen Dingen Artemis 2. Was ist mit Artemis 1? Gibt es da mit Artemis 1 überhaupt oder sind die mit Artemis 2 angetreten? Was ist mit Artemis 1 passiert? Hat man das geheim gehalten? Wisst ihr da was drüber?
Keine Ahnung. Hat das überhaupt stattgefunden?
Ja, das ist ja jetzt interessant. Artemis 2 hat ja angeblich den Landepunkt von der damaligen Apollo-Mission, wo die auf dem Mond gelandet sind, fotografiert und auch dieses Landemodul da noch stehen sehen. Was dann ja der Beweis wäre, dass diese ganze Hexenjagd, die da veranstaltet worden ist, dass die Amerikaner das alles nur geschauspielert haben in den Universal Studios oder was da irgendwo und dass die gar nicht auf dem Mond waren, was ja der Beweis wäre, dass es dann doch so war.
Ja, aber selbst das kann ja auch gefaked sein.
Natürlich.
Ja. Aber sind die jetzt irgendwie gelandet oder sowas? Kann das sein?
Die sind jetzt wieder zurück? Da.
Ah, dann ist nämlich, das ist ganz lustig, mein Cousin ist ja beim amerikanischen Militär da irgendwie was ganz Hohes und der ist, glaube ich, dieses Schiff gefahren, die eingesammelt haben.
Ach.
Ich habe nämlich ein Bild von meinem Cousin mit der Artemis-Besatzung heute auf Facebook gesehen. Ich habe das aber nur so durchgescrollt. Da habe ich gedacht, dann habe ich mir gedacht, dann ist der wohl auf ich weiß nicht, ob das ein Flugzeugträger ist, was der da im Moment als Kapitän unter sich hat oder sowas, keine Ahnung.
Okay, spannend auf jeden Fall. Den kannst du ja mal anrufen und kannst du ihn mal direkt, laden doch mal ein hier, einen Podcast. Genau, kommen wir zurück.
Ich glaube, der ist durch und durch Amerikaner.
Alles klar. Artemis 1 war die erste Mission. Das ist ja so eine Missionsreihe. Die hat, glaube ich, schon 22 oder 23 stattgefunden. Das war ein unbemannter Flug ins All. Das war ein Testflug für diese Rakete, die sie jetzt benutzt haben. Die ist wohl auch ganz neu entwickelt. Und das war damals die Artemis 1-Mission. Das ist jetzt die zweite gewesen. Einmal bemannt um den Mond rum. Und dann kommt wahrscheinlich Ende 27, Anfang 28 Artemis 3. Und es kommt dann möglicherweise auch nochmal Artemis 4. Da wollen sie dann ja irgendwie auch nochmal auf dem Mond landen, da eine Basis aufmachen und dann werden sie ja bekanntermaßen, sind sie ja nicht die Ersten auf dem Mond, sondern die Nazis haben ja auf der dunklen Seite des Mondes eine Riesenbasis aufgemacht.
Genau.
Und bereiten da nämlich die Invasion vor, das wissen wir alle seit Iron Sky. Insofern schauen wir mal, was dann tatsächlich davon wird. Iron Sky, kennt ihr das?
Ja.
Habe ich schon mal gehört, aber ich kann es jetzt nicht in Verbindung bringen.
Das ist ein Film mit dem deutschen Schauspieler Götz Otto. Und da spielt er doch so einen Obernazi irgendwie. Und dann haben die doch da auf der Rückseite des Mondes seit Ende des Zweiten Weltkrieges so eine Raumbasis der Nazis aufgebaut. Ganz witzig, der Film.
Okay.
Soll aber keine Empfehlung sein jetzt an dieser Stelle. Nein, ich finde es halt spannend, dass mich damit noch nie vorher so richtig beschäftigt. Die sind ja mit dieser Artemis-Rakete losgestartet und dann fliegen die ja aus der Atmosphäre raus, da irgendwie in den Weltraum, aber die fliegen ja nicht direkt zum Mond, sondern die drehen dann irgendwie um und lassen sich dann einmal durch die Erdumlaufbahn schleudern, geben dann Vollgas durch diesen Schleudervorgang und rasen dann mit, was weiß ich, 40.000 km/h oder was, Richtung Mond. Und da fliegen sie dann einmal rum und dann werden sie nochmal beschleunigt und kehren wieder zurück. Das finde ich witzig, weil die fliegen ja nicht auf den Mond zu, weil der bewegt sich ja die ganze Zeit, sondern die fliegen ja an den Punkt, wo sie dann nach Wegzeitberechnung auf den Mond treffen sollen.
Ja, hat ja mit der Reibung und so zu tun, ne? Damit die da nicht in irgendwelchen Atmosphären verglühen.
Ja, und dann kommen die halt irgendwie zurück. Also, finde ich cool. Holt mich voll ab. Müssen wir hier einfach mal erwähnt haben. Aber ich merke schon, das ist
ist jetzt nicht so mein Thema.
Nee, meinst du auch nicht.
Ich hatte Lego-Raumfahrt. Das war auch alles, was ich mit Raumfahrt zu tun hatte.
Ja, und das hat mich zum Beispiel damals überhaupt nicht getoucht. Ne? Dein Thema, Lego, hattest diese große Raumstation und so ein paar Gleiter da, ne?
Ja, genau.
Das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Wir haben ja als Kinder unsere Spielzeuge uns gegenseitig geklaut, aber bei dem Ding da brauchtest du dir keine Gedanken machen.
Sag's mir jetzt. Hätte ich das gewusst. Ja.
Hast du die noch?
Nee. Also doch, im Kinderzimmer müssten die irgendwo rumfliegen, also einzelne Teile davon.
Okay, dann war heute noch ein zweites großartiges Event, an dem ich teilnehmen durfte. Und zwar war das der Hannover Marathon. Ich habe Zahlen gehört, 34.000 Teilnehmer und 200.000 Zuschauer. Da war ich ehrlich gesagt nicht drauf vorbereitet. Wir, die ja normalerweise in irgendeinem Dorf nahe eines Waldrandes auf dem Sportplatz mit 50 Leuten unsere Radrennen absolvieren, starten und dann irgendwie total abgelegen durch den Wald fahren, nie irgendwen treffen, nicht angefeuert werden, nichts und eigentlich ja auch immer das Gefühl haben, wir sind da gar nicht erwünscht. Das war für mich heute der totale Overkill. Ne? Also da war ich nicht drauf vorbereitet. Ich bin total überwältigt gewesen. Alleine schon der Weg vom Hauptbahnhof, wir sind mit der Bahn angereist zum Start, sind 1 Kilometer. Habe ich, glaube ich, über eine halbe Stunde für gebraucht, weil es ging einfach nicht vorwärts. Es waren so unfassbar viele Menschenmassen, die da in den Straßen von Hannover unterwegs waren. Es ist völlig beeindruckend gewesen.
Start war vor dem neuen Rathaus, oder?
Start war, genau, vor dem neuen Rathaus, aber da musstest du ja erstmal hin.
Ja.
Das ist echt nicht weit, aber hat ewig gedauert. Also unglaublich. Und dann?
Wann war denn Start?
Mein Start war 11.53 Uhr. Mhm. Aber der Halbmarathon ich war in Startblock D, wie Dora. Die sind aber alle schon, der eigentliche Start war schon eine halbe Stunde vorher, glaube ich. Das ist ja so in Wellen gestartet, weil es so viele waren. Ich bin aber nur Halbmarathon gelaufen.
Ja, was heißt nur? Es ist auch schon eine Leistung, aber muss natürlich auch sagen, wie schnell.
Ja, das war in Ordnung heute auf jeden Fall. Aber das ist nicht das Kernthema, sondern...
Jetzt raus hier mit der Zahl.
Ich bin also gestartet und habe meine Pace gemacht und dann ist es so gewesen, dass ich natürlich am Anfang gnadenlos überzogen habe, ohne es zu merken.
Hattest du so viel Platz, dass du gleich losziehen konntest?
Ja,
weil ich dachte, dass es irgendwann langsam losgeht wegen der ganzen Menschen um dich rum.
Ich bin tatsächlich erst relativ spät in den Startblock rein, da war der schon voll, aber hinten war schon die Leine zu. Und dann habe ich mich aber bis nach ganz, ganz vorne gedrängelt. Das ging irgendwas. Also es geht beim Laufen besser als mit dem Rad, muss ich sagen. Also es war auch überhaupt gar kein Problem. Und dann stand ich ziemlich weit vorne und da waren die Schnellen dann auch gleich weg. Und dann konnte ich laufen. Aber es waren so unfassbar. Okay. Die standen in 20er-Reihen rechts und links neben der Strecke und ich bin durch einen Tunnel von Lärm gelaufen. Es hat gar nicht aufgehört. Du
hast quasi auch Paris-Roubaix heute erlebt.
Ja.
Oder Alpe d'Huez.
Ja, sowas. Also es ist unfassbar. Ah, ja. Es hörte nicht auf. Und alle 500 Meter war laute Musik, Dudelsackpfeifer, Trommler, Bassboxen, DJs, keine Ahnung. Es war ein unfassbarer Lärm. Ich habe sowas noch nie erlebt. Also das Adrenalin kickt mich immer noch, ne? Ich bin vom Start bis ins Ziel auf einer Welle von Adrenalin gelaufen. Ich habe auch extra keine Kopfhörer reingemacht. Ich hatte das eigentlich erst vor, um so ein bisschen Beat zu haben, aber nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe die vorher abgegeben, habe auch mein Handy nicht mitgenommen und dann bin ich da durchgelaufen. Das war geil.
Die Zeit.
Ich bin 1 Stunde, 53 Minuten und 55 Sekunden gelaufen. Bin konservativ angegangen, habe einen Negativsplit gelaufen, die erste Hälfte auf 57 noch was und dann die zweite Hälfte auf 56 noch was. Und bin die letzten 4 Kilometer aber auch dann mit einer Pace von unter 5 Minuten auf einen Kilometer gelaufen. Also ich konnte nochmal richtig raus beschleunigen. Und
stark.
Bin richtig gut durchgekommen. Hat richtig geil Bock gemacht. Gut gepaced, gut verpflegt.
richtig im Arsch gewesen dann? Oder sagst du, hättest du es auch noch mal 20 draufpacken können?
Marathon werde ich nicht laufen, wenn du das meinst, aber ich hätte das Tempo am Ende tatsächlich noch geschätzt, wenn ich nochmal ein Gel genommen hätte. Denke mal, ein paar Kilometer wären dann noch mit drin gewesen. Also ich mache es auf jeden Fall wieder, das steht fest. Vielleicht auch dieses Jahr noch und würde dann auch die Zielzeit nach unten korrigieren mit noch ein bisschen Training drauf. Da ist auf jeden Fall noch mehr drin, das war geil. Also es hat mich komplett gecatcht heute, ne? Komplett.
War auch gutes Wetter dafür, ne?
Ja, war gut. War kühl.
Nicht zu warm, nicht zu kalt.
Ja, war kühl, kein Regen, trocken. Aber alleine dieses Gefühl zu haben, du bist willkommen als Sportler in einer Stadt, was wir ja als Mountainbiker an ganz wenigen Orten nur haben. Also der Hiro ist so ein Ort, also in Südtirol, da ist man sehr willkommen als Radfahrer, zumindest während des Rennens. Oder was fällt mir noch ein? Weiß ich, so ad hoc jetzt ja, gar gut, nicht.
Bei den Transalp-Zielorten hast du auch. Aber natürlich nicht in so einer Menge. Und ich sag mal, beim Rennrad hast du den Ötztaler, wo in jedem Ort, den du Ötztaler durchfährst, auch Party gemacht wird.
Auf jeden Fall, aber nicht so. Es war unglaublich. Es ist unglaublich gewesen. Also
das freut mich.
Glatte Empfehlung. Empfehlung, Stadtmarathon. Ich habe davon ja schon gehört vorher, aber man kann sich das ja gar nicht so richtig vorstellen. Das war schon cool.
Ist auch nur Laufen auf Asphalt, ne?
Ja, und flach. Da ist, es waren auf den ganzen Strecke waren, keine 20 Höhenmeter zu laufen. Ja, nee, war gut. War gut. Würde ich sofort
jetzt müssen wir aber dieses komische Thema mal verlassen. Ne? Wir sind ja ein Rad-Podcast und kein Lauf-Podcast.
Ja, musst du mal gemacht haben. Musst du mal gemacht haben.
Nee, man muss mal Marathon gelaufen sein.
Ja, aber Marathon, also ein Zehner laufen, das kann eigentlich ja jeder relativ schnell mit ein bisschen Training. Und ein Halbmarathon sind halt 2 Zehner, das geht schon. Aber ein Marathon ist halt nicht 2 Halbmarathons, sondern ein Marathon ist eine andere Sportart. Das ist energetisch eine ganz andere Hausnummer. Und da gehe ich auf jeden Fall erstmal, nee, da gehe ich nicht dran. Das sollen andere machen. Ich glaube, was da so intrazellulär in deinem Körper passiert bei Kilometer, keine Ahnung, 30 oder was danach kommt.
Ja, das wirst du dann merken, wenn es
muss. Ja, ja.
Das heißt, du bist schon Marathon gelaufen, Thomas?
2, ja, ja. Ja.
Wo denn?
Ach.
In Düsseldorf, da war ich aber noch jünger. Das ist schon 2002 und 2006, glaube ich.
Mhm. Und?
Ja, ich mach's nie wieder. Ich habe mir 2006 gesagt, ich mach's nie wieder.
Ja, brauchst du auch nicht, wenn du es schon 2-mal gemacht hast.
Genau. Aber ich kann das, also das war da in Düsseldorf, selbst in Düsseldorf war es auch so, dass du bis auf wenige Gebiete, wo dann nicht so viel los war, aber auch Monsterstimmung. Das ist bei diesen Veranstaltungen, das ist schon cool. Das ist dann auch emotional, wenn man dann irgendwann mal ins Ziel kommt.
Absolut. Also die Stimmung, die nimmst du in dich auf und das macht auch was mit einem. Also man hat permanent ein gutes Gefühl. Es gibt nicht einen Moment, wo man irgendwie schweremütig wird, wenn es schwer wird oder man merkt, jetzt gehen so langsam die Energiereserven aus oder so. Gibt es halt einfach nicht. Ne? Das trägt dich. Das ist krass. Das ist echt krass. Und man ist ja auch nie alleine. Da sind ja bei so vielen Läufern, du läufst ja permanent irgendwo im Pulk und trotzdem hast du aber immer genug Bewegungsfreiheit, dass man genug Luft hat zum Atmen, sage ich mal. Ja. Ne? Nicht, dass man das Gefühl hat, das engt mich irgendwie ein.
Du hast angesprochen, hättest du noch mal ein Gel genommen, hättest du noch ein bisschen weiterlaufen können. Hast du dich denn mit Gel verpflegt zwischendrin oder hast du die Verpflegungsstation irgendwie benutzt?
Ja, an den Verpflegungsstationen habe ich mir nur Getränk geholt, Wasser habe ich getrunken und hatte dann aber die Strategie, 3 Gels zu nehmen, wovon ich aber tatsächlich nur 2 genommen habe. 1 bei Kilometer 9 ungefähr und das nächste zwischen 14 und 15. Und Hab aber vor Start einen 50er Sponsor genommen. Weil die Zeit vom Frühstück bis dahin, die war doch relativ lang.
Ja, naja. Das ist ja auch sinnvoll.
Ja. Nee, und dann, ja, immer, das, aber im vollen Lauf, oder was heißt im vollen Lauf? Also bei 10,5, 11, knapp 12 km/h so einen Becher zu schnappen und dann den unfallfrei zu trinken, das ist fast nicht möglich. Also da, man kann ja wirklich nur ganz kleine Schlucke nehmen. Und dann muss man trotzdem aufpassen, dass man sich nicht fürchterlich verschluckt, ne? Weil dann verlierst du den Rhythmus und das ist ganz, das ist ein ganz komisches Gefühl. Aber es hat erstaunlicherweise, ich habe das ja noch nie geübt vorher, hat das auch immer gut geklappt. Also die haben die Becher auch nicht so voll gemacht, das waren so kleine Pappbecher, dann hast du da zwei Schlucke rausgenommen, das reicht ja bei den Temperaturen. Und es waren, glaube ich, alle, die erste Verpflegung hat ein bisschen gedauert, die kam, glaube ich, bei 5 erst, aber dann waren so, schätze mal, alle 2 bis 4 Kilometer war dann, kam eine Verpflegung. Das war ganz cool.
Das ist mir bei Paris-Roubaix bei den Damen vorhin aufgefallen. Die Franzi Koch hat, glaube ich, also zumindest immer, wenn ich es gesehen habe, hat sie die Flasche nicht gegriffen, also sondern die ist dann halt runtergefallen. Also mindestens 2 Mal ist es passiert. Ist ja da ja auch immer noch ein bisschen tricky bei der Geschwindigkeit.
Ja, das glaube ich. Also das ist ja auch nochmal was anderes. Eine Flasche zu greifen, die dir angehalten wird bei 40 km/h, halte ich für mich für ausgeschlossen, dass das klappt.
Ja, das muss man schon üben.
Ja.
Sonst ist das, glaube ich, ein großer Faktor zu verunfallen, wenn man das nicht kann. Unabhängig davon, ob du die Flasche gegriffen kriegst oder nicht.
Du hast einen ordentlichen Trainingsblock hinter dir diese Woche, ne? Du hast Urlaub gehabt, Thomas. Und,
wer, ich?
Ja.
Ja.
Hast, habe ich gesehen. Hast zumindest 2 wirklich lange Fahrten gemacht. Erzähl mal.
Ja, ob das jetzt so wirklich Trainingsblock ist. Zumindest hatte ich ja, sagen wir mal, ich im letzten, weiß ich gar nicht, doch im letzten Podcast hatte ich ja darüber gesprochen, dass der Urlaub in Girona oder Begur, Girona mit 0 Kilometer und 0 Zeit geendet ist, habe ich gedacht, wenn ich jetzt ein paar Tage frei habe, Hauptsache ich kriege mal irgendwie so ein bisschen Volumen rein, ja, und genau, ich habe nichts Spektakuläres gemacht, aber mir kam am Dienstag kam mir ja so spontan, am Mittwoch kam mir spontan die Idee, dass ich ja Donnerstag und Freitag, also Donnerstag nach Düsseldorf hinfahren könnte und am Freitag wieder zurückfahren könnte. Ja, und dann hat sich aber rausgestellt, dass das Wetter, das sollte Freitag nicht so gut sein. Dann sagte Simone zu mir, ja, fahr doch jetzt. Da habe ich gesagt, puh, jetzt. Ja, morgen ist das Wetter noch gut. Ja, und dann bin ich auch erst um 2 Uhr oder so zu Hause losgefahren nach Düsseldorf. Hab mir eine Gravel-Route rausgesucht, ne? Und wenn man von uns nach Düsseldorf fährt, also über Münster, da ist halt der Dortmund-Ems-Kanal und dann geht's ganz, ganz viel am Kanal entlang, ne? Puh, das muss man schon mögen, ne? Ja, genau, habe ich 2 lange Einheiten gemacht. Ja, habe dann danach einen Tag Pause gemacht und bin gestern nochmal, ich glaube, über 3 Stunden gefahren. Und heute war ich aber auch vollkommen gar, wo wir aufnehmen am Sonntag. Ich hatte jetzt, weiß ich gar nicht, ich habe jetzt mein Trainingsvolumen, war diese Woche, ich glaube, 22 Stunden oder sowas. Habe ich mal eben um 100, fast 100% gesteigert zur Woche davor. Ja, reichte diese Woche.
Wie lange bist du gefahren von Düsseldorf? Von dir zu Hause und du bist nach Düsseldorf?
Genau, also sind Gelände 160 Kilometer. Ja. Davon über 50% oder 60% sind halt wirklich Schotter- und Waldwege. Fahrzeit habe ich so knapp Hinweg 6,26 gehabt und Rückweg 6,58. Also ich bin sehr konservativ gefahren, weil das Ziel war wirklich, das Volumen reinzukriegen. Und auf dem Hinweg habe ich noch so eine schöne Überraschung gehabt. Ich habe von einem Kumpel eine E13-Kassette geschenkt bekommen. Kennt ihr E13-Kassetten? Also Thomas, ja, das weiß ich. Axel, weißt du, was eine E13, wie die funktionieren?
Ja, funktionieren die nicht genauso wie andere Kassetten auch?
Ja, nein, wie man die montiert. Also kennst du diese Kassetten?
Nee.
Okay, also die Kassette besteht aus zwei Teilen. Das ist nicht, also bei einem XD-Freilauf, also beim SRAM-Freilauf, muss man den oberen Teil, der aus drei Ritzeln besteht, also den drei großen drei Alu-Ritzeln, schiebt man da drauf, macht man mit einer Imbusschraube fest. Und dann hat die Kassette an den Alu-Ritzeln so 1, 2, 3, 4, 4 oder 5 Rasterungen, wo man den unteren Teil praktisch mit einer Kettenpeitsche draufzieht. Mhm. Ne? Also der einfach so ein kurzer Mechanismus, machst du so einmal Klack und dann ist die drin. Ja, und bin ich jetzt 2 Wochen mit gefahren, das hat auch gut funktioniert. Und während der Fahrt denke ich plötzlich, was macht denn das so für Geräusche bei mir im Rad? Das habe ich gedacht, das Innenlager war schon nicht mehr ganz so gut, ich dachte, bestimmt das Innenlager. Ja, und dann irgendwie hörte das aber nicht auf und dann habe ich nach hinten geguckt, dann sah ich plötzlich, dass die Kassette eiert, habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Abgestiegen, geguckt, nichts gesehen, wieder drauf weitergefahren und es knackte immer mehr und knackte immer mehr. Dann sprang auch die Schaltung plötzlich, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mal gucken, ich baue das Hinterrad aus. Dabei fällt der untere Teil der Kassette erstmal ab. Das war so bei Kilometer 50, 60 ungefähr. So habe ich gedacht, super, das passt ja jetzt. Ne? Was machst du denn jetzt? Ja, dann habe ich geguckt, wie das wieder, konnte ich den Mechanismus so ein bisschen draufdrehen, aber das hat nicht mehr gehalten. Also praktisch aufmachen war genauso schwer wie zumachen. Ne? Ja, und dann war es so, dass es, solange ich getreten habe, war es einigermaßen okay. Und sobald ich in Freilauf gegangen bin, hat sich die Kassette wieder rausgedreht und beim nächsten Treten hat sie sich dann manchmal gefangen oder auch nicht. Hm. So, genau, das waren dann die restlichen 100 Kilometer.
Das macht Spaß, das macht richtig Spaß.
Das macht richtig Spaß.
Da bist du voll abgenervt.
Genau, ich war sowas von abgenervt. Ich habe gedacht, okay, ich fahre morgen auf gar keinen Fall zurück. Ich habe bei meiner Tochter gepennt und ja, und dann habe ich gesagt, damit zurückfahren macht auf gar keinen Fall Sinn, ja. Und dann gibt es ja in Düsseldorf, war ich dann bei Zweirad Stadler und habe mir da eine SRAM GX-Kassette gekauft, die ich mir dann noch selber montiert habe, weil mir die keiner montieren konnte oder wollte. Habe ich die im Laden noch schnell montiert. Ja, und dann konnte ich wenigstens, dann war ich auch motiviert, wieder zurückzufahren, weil es hat keine Geräusche gemacht. Es war einfach ein Traum. Aber dafür stand der Wind schlechter auf der Rückfahrt.
Ich erinnere mich an unsere erste Transalp 2017 und da hast du auch eine E13-Kassette gefahren.
Stimmt, da habe ich auch gesagt, so einen Scheiß fahre ich nie wieder. Ne?
Da hast du nicht auch mal eine E13-Kurbel gehabt, die irgendwie ausgeschlagen war?
Nee, Raceface. E13-Kurbel habe ich, ja, okay. E13 hab ich nie gehabt.
Ja. Das war auf der ersten Etappe damals.
Das Ritzel war verbogen oben. Ne?
Da war auf einmal die Kassette irgendwie krumm und war es ein wirklich steiler Anstieg auch nochmal. Das war, da sind wir in Meierhofen gestartet, übers Fitscherjoch, runter nach Sterzing und von Sterzing nochmal irgendwie rüber über so einen Sattel nach Brixen. Und der war steil und da konntest du nicht mehr auf den leichtesten Gang schalten, weil da irgendwas krumm war.
Das war auch, ja, nee, war die, auf den leichtesten ging, aber auf dem zweiten irgendwie
nicht. Oder so, genau.
Der war verbogen, ne?
Ja.
Der zweite Gang war verbogen. Und leider war es ja so, dass wir leider viel in diesen Gängen fahren mussten, bergauf.
Ja, so war es. Ja. Genau. Aber wir haben es irgendwie haben wir es gedeichselt gekriegt und den Rest der Woche lief es dann auch. Aber so richtig überzeugt hat mich das damals nicht. Das war ja, glaub ich, war das schon eine 12er oder war das noch eine 11er? Weiß ich gar nicht.
Nee, 11er war das. Das war 11er.
Ja.
Das war ja, und jetzt, also bei der Montage und alles, das hat auch lustigerweise super funktioniert mit der Kassette. Ja, aber irgendwie, keine Ahnung, wieso sich das da aufgearbeitet hat. Also ich habe das sogar mit der Kettenpeitsche auch draufgezogen, also das war auch fest. Also das war nicht so, dass das von Anfang an war. Aber irgendwas scheint da sich aufgearbeitet zu haben.
Ja, hast du auf jeden Fall 2 schöne Trainingseinheiten hintereinander gemacht, einen Tag hin und den nächsten wieder zurück. Also wenn wir so lange Routen fahren, machen wir ja dann irgendwo mal so, also ich mag es ja gerne, wenn man dann so nach der Hälfte, etwas mehr als die Hälfte, dass man da irgendwo mal einkehrt und vielleicht ein Stück Kuchen isst, vornehm vorzugsweise Käsekuchen.
Hab ich auf der Rückfahrt gemacht, auf der Hinfahrt nicht.
Ja.
Auf der Hinfahrt bin ich durchgefahren. Und auf der Rückfahrt war der Körper aber auch so, dass er Pause machen wollte.
Ja, vor allem.
Da gab es auch richtig fettes Stück Mohnkuchen. Boah.
Wenn man das alleine fährt, dann hast du auch nicht die Möglichkeit, dich mal irgendwo hinter einem Rücken zu verstecken und mal ein bisschen rollen zu lassen, sondern du musst immer arbeiten vorne, ne? Du bist immer vorne.
Aber dafür bist du auch immer Erster.
Bist immer Erster,
du bist
genau.
Immer Erster. Aber eins ist, also muss man sagen, ich bin ja im Prinzip wirklich die gleiche Strecke zurückgefahren. Bis auf so ein, ich glaube, so ein paar kleine Änderungen hatte Komoot mir da reingebaut. Und dann aber am Kanal gibt es ja so markante Punkte, ne? Und du denkst immer, ja, der Punkt muss doch jetzt kommen, der muss doch jetzt kommen. Und der kommt einfach nicht, ne? Boah, das macht dich echt kirre. Und du siehst die Windräder an der Seite, du merkst, wie der Wind von vorne da drauf steht und denkst dir, jetzt muss doch irgendwann mal Schluss sein, ne? Nein. Es ist nicht Schluss. Also es ist echt zermürbend. Aber, ja, gutes Training fürs 24-Stunden-Rennen gewesen. Und was lustig war, was wirklich lustig war, und das fand ich wieder faszinierend, also am Freitag habe ich mich so gefühlt, dass ich am Samstag eigentlich nicht wirklich Rad fahren wollte. Und ich bin am Samstag hier mit einer Gravel-Gruppe in Münster gefahren, die Heckenrunde. Ja, und wir sind doch relativ zügig gefahren. Und wir sind auch ja, fast 3,5 Stunden unterwegs gewesen. Und das ging. Ich habe das dieses Jahr das erste Mal gemerkt, dass irgendwas gezündet hat im Körper.
Yes.
Beim Fahren. Das war richtig geil. Also ganz plötzlich konnte ich auch draufdrücken, weißt du so. Und nicht, dass du immer am irgendwie denkst, jetzt falle ich gleich vom Rad, weil dein Puls bei gefühlten 250 ist, aber tatsächlich nur bei 145.
Ja, vielleicht hast du den Knoten jetzt entknotet durch diese beiden.
Ja, das lange Fahren, ja. Also ja. So blöd das ist, ich glaube, ich gehöre auch zu denen, wo das lange Fahren einfach im Körper ankommt.
Mit entsprechender Versorgung?
Ja.
Auf jeden Fall. Also ist bei mir auch so.
Ja, das war auch wichtig. Also mir war wichtig, mich nicht in die Grütze zu fahren und jetzt bloß nicht zu viel zu essen oder sonst irgendwas. Also ich weiß gar nicht, was ich da alles reingeschaufelt habe, ne?
Ja. Ah, ich kriege immer mehr Angst, ne? Immer mehr Angst. Du wirst mich töten bei der Alpentrophy.
Ja, das glaube ich ehrlich.
Axel, du hast noch die Möglichkeit, ne? Ach nee, du bist ja dabei. Axel, du bist ja schon dabei. Genau.
Alpentrophy bin ich gemeldet, aber nicht am Alfsee.
Ja, ihr könnt noch Alfsee fahren. Also mir hat ja jemand von Dächern gezwitschert, dass von uns noch jemand startet.
3.
Ja, wer denn?
Ralf bestimmt, oder?
Nein. Der Markus?
Ja, das weiß ich. Das ist ja logisch, das weiß ich.
Und der, den man Phantom nennt. Das Phantom startet.
Wie der Sven, oder was?
Ja, klar.
Wo kommt denn der her?
Der steht in der Startliste.
Echt? Mhm. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Dann sind wir ja zu dritt.
Ja, bin gespannt. Also das wird auf jeden Fall dein Ding. Das wird dein Ding. Dann machst du wie nach Düsseldorf und zurück ist das. Nur halt ohne Schlafen.
Ja, ich mach vor allen Dingen.
Und keine Mohnkuchenpause.
Ne, genau, vor allen Dingen mache ich es so wie bei meinem wirklich ersten 24-Solo-Rennen total defensiv angehen und nicht wie die letzten immer versuchen, heute machen wir mal eine Bestzeit irgendwie oder die meisten Runden, ne? So. Sondern wirklich defensiv angehen und gucken, dass man so lange wie möglich am Rad sitzt. Ob es klappt, sei mal dahingestellt, aber probieren tue ich es auf jeden Fall.
Mit welchem Rad wirst du antreten?
Fully.
Ja. Ja.
Ja, als, ist klar. Als Säge auf jeden Fall.
Ja.
Ach so.
Liebe Zuhörer, er hat noch nicht mitgekriegt, dass er derzeit 2 brauchbare Fullies fährt. Was ja im Leben des Mr. Wade ein Novum ist.
Ja.
Nikolai und Ghost nehme ich mal an.
Nee. Nikolai habe ich outgesourced. Nikolai ist verkauft.
Ach so.
Ich habe mich von dem Nikolai wieder getrennt. Das Nikolai fühlte sich für mich nicht mehr stimmig an. Und ja, ich hatte mir ein Specialized Epic Evo von 2021 letztes Jahr geholt. Was ich mir, aber ich habe mir nur den Rahmen geholt gehabt und das habe ich mir individuell aufgebaut und habe dann ja immer wieder zwischen meinem Ghost und dem Specialized so hin und her. Ja, und jetzt habe ich, bin ich die letzten Male, bin ich jetzt wieder mal mit dem Ghost gefahren und ja, ich bin, glaube ich, durch die lange Geo einfach versaut. Ich komme mit dem Ghost einfach besser zurecht und das ist auch, da bleibt es jetzt auch bei.
Jawohl.
Also Aufruf, ich habe ein schönes Specialized Epic Evo von 2021 in Weiß zu verkaufen.
Oh, du bringst jetzt unwissend das, was jetzt kommen soll, das nächste Thema auf den Tisch.
Das wusste ich doch, das war doch gezielt jetzt.
Sehr geiler Übergang. Genau, der Verkauf gebrauchter Räder bei der aktuellen Marktlage.
Ja, scheiße.
Genau.
Wenn nicht einer wirklich was sucht, was du gerade hast, ist das eine totale Katastrophe.
Ja, es hängt aber auch davon ab, was du verkaufst. Ja, ne? Wenn das einen Markennamen hat, dann hast du schon mal Glück, dass ein paar mehr Klicks dabei sind.
Genau.
Das stimmt. Also da bin ich, genau so ist es. Du hast das, Thomas, du hast ja versucht, schon länger mal diesen Ghost-Rahmen zu verkaufen. Da hast du, glaube ich, null Resonanz drauf gehabt. Obwohl du ja so ein Foto gemacht hast, ich übertreibe jetzt ein bisschen, wo du noch einen 50-Euro-Schein auf den Sattel geklebt hast.
Ja, so ungefähr. Also eigentlich wenn man es jetzt mal ehrlich betrachtet, wenn man sich das vorstellt, ne, also das ist nicht der Top-Rahmen von dem Ghost gewesen, aber trotz allem hatte ich damals die 8-Pins selber nachgerüstet, weil mein Modell hatte keine 8-Pins. Ja, und ich glaube, ich hatte zum Schluss mit der 8-Pins, ich glaube, 650 Euro da drin stehen. Da hat sich noch nicht mal einer gemeldet.
Ja gut, es ist ein XL-Rahmen, ne? Und ja, es ist schon so ein bisschen exotisch, dieses Ghost, ne?
Aber es haben 300 Leute angeklickt gehabt.
Ja, es ist eine Budgetmarke, ne? Die aber qualitativ mit den Big Playern mithalten kann, absolut. Und die auch im Weltcup gefahren worden ist, erfolgreich.
Genau.
Ne? Aber es ist halt kein Kendall, kein Specialized und kein Scott.
Ja.
Und was es da noch so gibt. Aber das sind so die drei Big Player. Wenn du das in eine Anzeige reinschreibst, da ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, höher, dass man die verkaufen kann.
Wird sich ja jetzt zeigen.
Ja.
Im Verhältnis. Bei einem XL Specialized Epic Evo 2021 bis 24 das Modell oder 23.
Dem kaufen kann man ja alles zurzeit, ne? Aber es ist natürlich aber auch immer ein Preisschild dran, wo ich sage, puh, Leute.
Gibt es die Marke 8-Pins eigentlich noch? Also diese Sattelstützen?
Ja.
Schon ewig nichts mehr von gehört.
Nee, die gibt's noch. Die machen ja mit Synthes, haben sie noch die Modelle Ghost und glaube ich noch jemand. Aber Firma 8-Pins gibt's noch, ja.
Aber waren mit Synthes nicht auch irgendwas?
Ja, auch insolvent gewesen.
Meine ich, ne?
Ja.
Nee, nicht, wie heißt nicht, die Räder hießen ja nicht
Die hießen Lightwheel.
Synthes, Lightwheel, genau. Lightwheel.
Ja, wie die Firmenstruktur jetzt im Einzelnen ist, weiß ich nicht. Aber da gab irgendwelche Probleme waren da auch, ja. Ja.
Ich meine, irgendwann ein Rad verkauft.
Irgendwann hat sich da ja so ein Design von so einem Rad, was über 15 Jahre lang nur kosmetisch verändert worden ist, mal hier ein Winkel und mal da ein bisschen mehr Federweg, aber das Krupp-Design ist immer so gleich geblieben, hat sich einfach dann noch überholt. Ne? Es hat sich dann überlebt. Selbst wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ja, Axel, du hast eins verkauft und hast abenteuerliche Geschichten erlebt dabei.
Ja, so viel Abenteuer war da eigentlich gar nicht bei. Ja, ich habe ein Specialized Tarmac SL6 Sport verkauft, also ein Carbonrahmen-Rennrad, voll ausgestattet, so ein Komplettrad. Das habe ich 2019 gekauft. Ich war tatsächlich, als ich inseriert hatte, war ich mir gar nicht mehr sicher, wann ich es gekauft hatte. Und dann hat natürlich ein Interessent auch nachgefragt, von wann ist denn das? Dann musste ich erstmal in den Tiefen meines E-Mail-Postfach wühlen und habe dann gefunden, dass ich es im Dezember 2019, das war nämlich ein Black Friday-Angebot, erworben hatte. Und das also demzufolge 7 Jahre alt ist. Das heißt, es sind auch noch keine Züge innen verlegt, also zumindest nicht im Lenkbereich, sondern die laufen dann erst im Unterrohr in den Rahmen rein. ausgestattet gewesen. War es mit einer 105er von Shimano. Ich habe ein paar Upgrades durchgeführt und ja, hatte mir letztes Jahr schon ein anderes Rad aufgebaut mit integrierten Zügen komplett und das stand jetzt noch rum. Mein Sohn, für den es eigentlich wieder hergerichtet worden war, hat aber null Interesse daran, hat es auch nicht bewegt und deswegen hatte ich mich jetzt dazu entschlossen, es doch mal zu verkaufen. Es ist wieder ein Haken frei und ich hatte ja letztes Jahr auch noch ein Gravelrad besorgt und dann hängt das jetzt da. Ja, und ich habe gleich ich habe einen sehr fairen Preis aufgerufen für die Ausstattung, die es hatte. Die Laufräder waren 50 Kilometer gelaufen, die hatte ich nämlich damals dann durch Carbonlaufräder ersetzt. Also da waren auch sogar noch die Original hier so diese Blendenaufkleber dran, dass man die von den Decals abziehen kann. Also sah aus wie neu. Und ja, es haben sich so ein paar Leute gemeldet. Einer kam dann auch zum Angucken und Probefahren, weil er nur eine Dreiviertelstunde weg gewohnt hat hier. Und das hatte ich tatsächlich dann nicht mehr auf dem Schirm. Die Bremsen haben echt massiv gequietscht. Also ich selbst hätte so ein Rad wahrscheinlich auch nicht gekauft oder zumindest deutlich nochmal im Preis gedrückt. Ja, der hat dann gesagt, ja, ich überlege mir das und melde mich nochmal. Ja, hat dann ein bisschen gedauert, bis er sich gemeldet hat. Und dann kam dann sowas, ja, die Rechnung hätte ich dann noch gerne dabei und ist ja auch schon ein paar Jahre alt und geh nochmal 100 Euro runter. Habe ich aber gesagt, nee, 100 Euro nicht. Für 50 Euro würde ich runtergehen, wenn er die Bremsen selbst macht oder Preis bleibt stehen und ich kümmere mich nochmal um die Bremsen. Der hat sich dann gar nicht mehr gemeldet. Waren, ich glaube, 30 Leute hatten es so im Beobachtungsposten. Ne? Und dann hat sich nach 2 Wochen noch einer gemeldet, der dann kam auch her zum Angucken, Probefahrt gemacht. Die haben die Bremsen immer noch gequetscht. Ich hatte das dann nochmal versucht, Hand anzulegen, so mit Bremsenreiniger und so, hat aber nicht geklappt. Und der hat dann aber auch gesagt, ja, ich überlege mir das nochmal. Da habe ich gesagt, pass auf, ich besorge neue Bremsbeläge und neue Bremsscheiben und der Preis steht. Und tatsächlich ist es dann auch so gekommen. Er hat sich dann einen Tag später gemeldet, sagte, ja, mir nochmal Gedanken gemacht, Preis ist fair, können wir so machen. Und jetzt, vorgestern, ist abgeholt worden für den Preis, wie ich es inseriert hatte.
Nicht also zu vergessen, du hattest
1200 Euro.
Du hattest sogar einen Powermeter mit drin, ne?
Und es war ein einseitiger Stages Powermeter dran, ja. Da muss man auch so sagen, der sah optisch ein bisschen anders aus als der Rest der Kurbel. Es war nämlich ein silberner, den habe ich mal irgendwann gekauft. Und nichts anderes gefunden zu der Zeit, zumindest nicht im Gebrauchtmarkt, aber Funktion ist noch da und ja. Beim Fahren guckt man auch selten auf die Kurbel, insofern ist das nicht so schlimm.
Also ich habe ja auch regelmäßig gerne mal ein Fahrrad verkauft, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf, ne? Ich habe einfach keine Lust mehr, ein gutes Fahrrad für einen fairen Preis bei Kleinanzeigen oder bei sonst welchen Verkaufsportalen anzubieten und mir dann diese Geschichten anzuhören. Oder dann kommen sogar noch Leute, wie bei dir. Und früher war es halt so, wenn jemand dann gekommen ist und es sich angeguckt hat, dann hast du mit denen gesprochen und dann kam das Geschäft auch 100% zustande. Man ist sich dann immer einig geworden, aber heutzutage kommen die Leute und dann hauen die wieder ab, ohne das Rad mitzunehmen. Das finde ich auch geil. Also.
Und ich glaube nochmal, es ist nochmal ein Unterschied, glaube ich, wenn du heutzutage, also ich glaube, wenn du Gravel oder Rennrad verkaufst, dass das noch viel, viel einfacher ist wie ein Mountainbike im Moment.
Mountainbike ist tot, definitiv. Also du hast jetzt, das war also ein Rennrad, ich denke mal, das war dann auch der ausschlaggebende Punkt. Ich glaube, Mountainbikes kannst du zurzeit.
Guck mal, überleg mal, wie wenig Leute sich das angeguckt haben und du hast ja tatsächlich Anfragen gehabt. Ne? Bei mir standen über 300 Leute drauf, ne? Die sich das angeguckt haben.
Ja, Rennrad ist wieder ganz gut, ne?
Ja,
schön. Und der Preis, den du aufgerufen hast, der klang jetzt auch echt fair. Für den Rahmen mit der Stütze für 650 schon
ja, wenn man, schon in Ordnung. Wenn man bedenkt, was so eine 8-Pins als Nachrüststütze gekostet hat.
Ja, die war ja bei dem Preis quasi geschenkt mit als Beilage, ne?
Genau.
Das kann man ja so sehen. Aber ja. Das Modell ist nicht gefragt im Offengebrauch.
Nee.
Ist auch kein Wunder. Bei bis zu 50% Preisnachlass auf Neubikes, also nicht nur im Versandhandel, sondern auch vor Ort hier in den stationären Geschäften, im Fachhandel, da muss halt so ein Gebrauchtrad dann auch extrem viel günstiger sein, dass ich dann sage, okay, ich nehme das Gebrauchte, anstatt ein neues zu kaufen, wo ich dann den vollumfänglichen Garantieumfang und auch alles habe, ne? Und Service und so weiter.
Ich habe mal geguckt, die Stütze kostet 540 Euro plus 69 Euro, nee, plus 50 Euro für den Remote-Table.
Kriegst du einen Rahmen umsonst.
Ja, genau. Ist der, ja, genau. Rahmen, der Rahmen als Beilage kostet
ja, aber dabei. Auch der Steuersatz war auch noch dabei. Steuersatz war noch dabei. Ja, und ich glaube, ich hatte sogar noch, ich habe ja einen DT-Dämpfer da drin, habe ich ja darauf umgerüstet. Ich glaube, den hatte ich rein und hatte noch geschrieben, dass ich den Original RockShox als Ersatz mitgebe oder so. Also eigentlich war es geschenkt, aber gut. Aber ich bin ja froh, dass es nicht weggegangen ist.
Ja, jetzt ist die Liebe wieder neu entfacht.
Die Liebe ist neu erfacht, genau. Die Liebe ist neu entfacht.
Ja, nee, also das ist schwierig. Auch wenn man jetzt sich für ein Rad interessiert und man ruft den Verkäufer an oder man spricht mit denen, das ist echt schwierig. Die sind ja gleich beleidigt auch, ne? Wenn man einfach anmerkt, hier, hör mal zu, guck mal auf den Markt und dann guck mal, was dein Rad für einen Wert hat und im Vergleich zu dem vielleicht eins oder zwei Modelle neuer sogar noch im Angebot gerade. Das ist schwierig. Gerade wenn es Räder sind, die auch um 2020, 2021 gekauft worden sind. Da haben wir ja damals auch unsere Ghost-Räder gekauft, meine ich, Thomas. Und die waren echt teuer, ne? Die waren richtig teuer. Das kann man heute nicht mehr mit einpreisen, den Preis von damals. Da muss man den aktuellen Marktwert einfach überdenken, ne?
Ja, ich hatte es ja als Jobbike und ich habe es ja eigentlich damals nur, ich hatte ja ein ganz anderes bestellt. Ich hatte ja ein viel höherwertiges bestellt, was ja damals gar keine Lieferfähigkeit hatte, was ja nie gekommen ist.
Ja, genau, stimmt. Aber damals gab es halt auch keine Rabatte, ne? Da gab es ja kaum Räder. Da hast du das gekauft zu dem, was da steht. Du hast das gekauft, was da steht, zu dem Preis, der draufsteht, ne? Da gab es keine Verhandlungsgrundlage. Ist einfach so gewesen. Gut, egal. Wollen wir noch ein Thema zum Abschluss aufmachen? Noch was aus der
die Technik-Ecke.
Axel, oh, ja. Da hast du mich drauf gebracht.
Aha, jetzt bin ich gespannt.
Ja.
Ich auch.
Blips.
Ah.
Ach.
Blips.
Ja.
Finde ich total abgefahren. Bin absoluter Fan geworden von Blips.
Ich auch.
Jetzt musst du aber erstmal erklären, der Community, was Blips sind.
Das sind kleine Knöpfe, die man in seine Schaltung mit drahtlos einbinden kann, die man irgendwo am Rad hinkleben kann und dann kann man damit seine Schaltung oder irgendwelche AXS-RockShox, hätte ich beinahe schon gesagt, SRAM-Komponenten bedienen. Voll gut. Axel hat mich drauf gebracht, weil du hast damit angefangen.
Ja, ich habe sie auf die Extensions der Aero-Auflieger vom Gravelrad gebaut, weil ich ja auch jetzt vor 2 Wochen in den Osterferien bin ich ja mit dem Rad an der Ostsee gefahren, allerdings nicht ganz so weit wie geplant, sondern dann nur von Lüneburg aus. Und da wollte ich halt nicht immer umgreifen, wenn ich da in der Aero-Position, unter anderem auch am Kanal, aber nicht an dem Kanal, an dem du lang gefahren bist, Thomas, sondern am anderen Kanal lang fahre. Und das war, also ich fand's richtig gut. Das war eine sinnvolle Investition, auch wenn man wohl die Batterien nicht wechseln kann, sondern das ein Einmal-Tool oder ja, Werkzeug ist. Und irgendwann, aber die halten ja wohl ewig. 5 Jahre. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Hacks, dass man die Batterie doch wechseln kann.
Genau, und ich habe immer mal mit den Positionen der herkömmlichen Schalthebel von dem AXS-System gehadert. Eigentlich sind die gut, aber manchmal ist es auch nicht gut. Und nachdem du mich drauf gebracht hast, hatte ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und bin auf die Marke Leap-Komponenz gekommen und die haben 3D-druckmäßig einen Haufen Halter für diese Blips entwickelt, wo man die so reinklipsen kann und dann kann man die an allen möglichen Stellen am Lenker in allen möglichen Positionen anbringen. Und dann habe ich den Technik-Nerd Björn bei uns aus dem Verein angeschrieben und der sagte, jo, habe ich hier so rumliegen, komme ich nicht mit klar. Und der hat mir so ein System geschickt und das fahre ich jetzt als Schalthebel am Lenker und das ist echt cool. Das ist, das glaube ich, das Leichteste, was man montieren kann. Der Schalthebel ist weg, samt Schelle. Man muss das ganze System nur einmal kurz anlernen über den Schalthebel und dann kann man den entfernen. und schaltet jetzt mit diesen Blips. Also man kann die. Und
du schaltest wie beim Rennrad dann eine Seite rauf, andere runter oder wie?
Je nachdem, wo du sie anbringst, kannst du machen. Du kannst Halter nehmen, die am Griff innen am Lenker sind, einer rechts, einer links, oder du kannst beide übereinander oder beide untereinander oder beide diagonal oder beide wie auch immer. Da gibt es ganz viele verschiedene Halterungen. Die sind, wie gesagt, 3D gedruckt, da werden diese Blips nur reingeklippt und dann kommt da ein anderer Daumentrigger drauf. Das muss man einmal so umbauen und dann ist das richtig cool. Also es ist richtig cool. Bin mega begeistert. Hat aber einen Nachteil. Und zwar hat man dann keine Möglichkeit mehr, diese Mikroshift einzuschalten. Also du kannst nicht mehr trimmen über einen Schalthebel. Du müsstest dann immer die App aufmachen und dann das Schaltwerk trimmen. Aber in der Regel, wenn man es einmal gemacht hat, braucht man es ja nicht mehr.
Kannst du auch mehrere Gänge auf einmal schalten?
Nee, das geht auch nicht. Du musst einzeln klicken. Das geht also runterdrücken und festhalten, dass dann der Kanal quasi offen bleibt und das Schaltwerk durchrauscht, geht nicht. Du musst jeden Gang einzeln anklicken, aber das sind ja wirklich nur Mikrobewegungen.
Das sind diese SRAM für AXS Wireless Blips.
Genau. Genau. Und früher war es so, dass du da irgendwo noch so eine zentrale Junction Box oder irgendwo was verstecken musstest, die dann dieses ganze System steuert. Mit diesen neuesten, die es da jetzt gibt, brauchst du das nicht mehr. Du hast wirklich nur diese Mikroschalter, die du ins System integrierst, einmal gekoppelt und dann kannst du die einfach irgendwo hinbatschen. Kannst du kleben oder über diese Zubehör, diese Halter nehmen. Die Dings, wie heißt sie denn? Die Gewinnerin von Leadville 100. Kate Courtney. Die hat sich die Dinger doch an die Gabelkrone gemacht irgendwie, weil die mit ihrem Mountainbike nicht am Lenker gepackt hat auf den langen Geraden, sondern unten an der Gabelkrone. Und dann konnte die halt schalten.
Aber genau, die hat die aber dann zusätzlich praktisch zum normalen Schaltung integriert. Das geht auch, ne?
Ja, genau. Ist ja beim Rennrad auch so. Ich habe die SRAM Rival Transmission, hätte ich beinahe gesagt, da auf dem Gravelrad. Und zusätzlich jetzt diese beiden Blips auf den Aero Extensions. Okay. Das ist mit dem Koppeln, musst du dann einmal alles der Reihe nach koppeln und dann läuft das.
Und du kannst, super. Du kannst 5 Paar oder so?
Ja, also mehr als man braucht. Also kannst du auch noch wegen einen Helm kleben, wenn du willst.
Genau. Am Arm, so an den Arm. Ja. Da kannst du.
Also man kann auf jeden Fall mehrere, nicht nur diese beiden für hoch und runter schalten, sondern kannst wenigstens, also 3 Paar kannst du auf jeden Fall koppeln.
Da könntest du theoretisch auch die Sattelstütze mit bedienen, ne?
Das wäre mein nächstes Projekt. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil ich nicht weiß, wie gesagt, ob der Kanal offen bleibt. Weil wenn du die Sattelstütze bedienst mit dem originalen Trigger, drückst du ja drauf und solange du gedrückt hältst, ist ja das System quasi gebunden und du kannst hoch und runter machen. Und bei diesen Blips weiß ich nicht, ob die nur einmal einen Impuls schicken und du musst dann wie beim Schalten öfter drücken. Das würde ja für die Sattelstütze keinen Sinn machen. Also da bin ich noch nicht eingestiegen so richtig. Aber das wäre auch cool, weil dieser Schalter ist auch viel zu groß dafür. Wenn das funktionieren würde, das wäre cool. Muss ich mal googeln.
Ja, da gibt es bestimmt die entsprechenden Infos.
Also, der Björn weiß das, da musst du nur einen Björn fragen.
Der weiß das hundertprozentig.
Ja.
Also glatte Empfehlung, wirklich top. Der Björn hat das übrigens verkauft an mich, weil der Halter, den er sich da ausgesucht hatte, der war nicht kompatibel mit der Trickstuff Piccola. Der ließ sich für ihn nicht an die richtige Position rücken, dass das mit Griffposition und Daumenrange, wie auch immer, Bewegungsrange passt, weil diese Piccola da diesen irgendeinen Halter unglücklich positioniert hat. Das passte nicht so richtig.
Vielleicht hat der Björn auch komische Daumen.
Weiß ich nicht. 2 wahrscheinlich. Hoffentlich 2.
2 an jeder Hand, also 4.
Ja, aber wie gesagt, man kann da ja unterschiedlichste Halter montieren. Da gibt es also noch andere Varianten, aber die sind nicht ganz billig. Also das kostet dann, das ist dann schon Invest, das muss man sich überlegen, ob man dann den falschen einmal gekauft hat, ob man sich dann nochmal einkauft und weiter experimentiert. Also ja,
die Dinger kosten im Angebot gerade 80 Euro, habe ich gesehen.
Die Blips.
Ja, genau. Ja,
die Blips.
Genau, und die Halter kosten aber nochmal so viel.
Nee.
Von Leap Components. Nee, die kosten nicht so viel.
Glaube ich.
Kosten 35 Euro. Stimmt, ja. Die waren günstiger. Ja, geht.
Ich habe noch ein Fail. Fail der Woche. Ja. Wir haben ja bald so ein Team-Meeting. Steht ja ins Haus. Und in der Woche ist ja mit Arbeiten und dann das Material herrichten immer ein bisschen schwierig. Also habe ich mein Mountainbike, was jetzt ja monatelang am Haken hing, runtergeholt. Und dachte mir, ich muss mal die Dichtmilch erneuern. Ja, dann habe ich den Hinterreifen runtergepult. Hab schön ein bisschen ausgerieben da, das alte verranzte Zeug, was da drin war. Hab neue Dichtmilch reingemacht, den Reifen aufgezogen, hab mich gefreut. Und dann guck ich und sage, was ist das denn? Total unrund im Lauf, dieser Mantel auf der Felge. Ja, okay, komm, hast du wahrscheinlich irgendwie, ist falsch geklemmt, wie auch immer, nochmal wieder in Mitte vom Felgenbett reingedrückt und nochmal wieder Schub gegeben, damit er sich da reinploppt. Ja, nee, geht nicht weg. Der so eine 8 im Reifen und es ist nicht die Felge. Ich habe nämlich dann das Ganze nochmal komplett runter und nochmal drauf gemacht, einen Tag später. Und es ist immer noch so. Jetzt habe ich einen anderen Reifen drauf gemacht und mit dem läuft alles gerade. Habt ihr das auch schon mal gehabt?
Was war denn das für ein Reifen? Das war ein Conti, glaube ich, ne?
Ja, genau. In dem Fall war es ein Conti.
Und dann kommt es drauf an, was du für eine Dichtmilch hast. Es kann sein, dass die Dichtmilch die Karkasse so angreift, dass die sich auflöst.
Puh, aber dadurch wird es ja nicht unwuchtig eigentlich.
Das habe ich
vielleicht war auch zu lang platt an der Wand, dass dadurch das Material sich schief gedrückt hat, wie auch immer. Also ich habe Milkit in dem Fall als Dichtmilch gehabt. Okay. Und ich habe schon gedacht, durch das Ausrubbeln, ich habe dann halt so ein Stück Stoff genommen und habe dann über die Falz, wo früher, wenn du sagst, das ist ein Drahtreifen, wo der Draht drin ist, ne, da habe ich halt so richtig schön lang gerubbelt, damit da das alles sauber wird. Und ich weiß nicht, ob ich da den Reifen verschoben habe.
Hä? Man. Kann mir nicht vorstellen. Nee.
Nee. Das war so die einzige Theorie, die ich hatte.
Ja. Ich habe das zu 26 Zoll Zeiten ist mir das mal bei einem, nee Quatsch, nee das war schon 29er, das war nicht 26 Zoll, ist mir das mal mit einem Conti Race King passiert, der ist so weggeknickt beim Fahren, weil Luft zu wenig war oder sowas. Und danach war die Karkasse auch so, dass die andauernd geeiert ist, also die hatte, aber...
Also das war so, dass sie in der Kettenstrebe ist einmal auf der linken Seite gegengeschlagen, als ich ihn richtig voll gepumpt habe, damit es sich nochmal setzt. Und auf an anderer Stelle dann auf der rechten Seite. Also wirklich, so eine 8 habe ich noch nicht gehabt im Reifen.
Oder die ist beim Aufpumpen durch den Druck einfach kaputt gegangen, die Karkasse. Dass die sich da einfach verabschiedet.
Das hört sich ja tatsächlich so an, als ob die Fäden, die da drin sind, im Gummi gerissen sind und das Gummi jetzt quasi eine Blase bildet oder so.
Mit wie viel Bar hast du den denn da drauf aufgepumpt?
Ja, 4.
Boah. Das ist zu viel. Guck mal drauf, was da drauf steht maximal.
Ja, steht glaube ich 3,5 drauf, aber ja, das habe ich sonst auch schon immer gemacht und die Probleme gehabt. Vielleicht lag es auch an mir.
Also ich habe einmal vor ganz vielen Jahren, da war ich, als ich, das ist, muss 2012 so gewesen sein, auch als ich auf 29er umgestiegen bin und zeitgleich damit auch Tubeless installiert habe, da hatte ich einen Maxxis Crossmark. Den habe ich mir am Gardasee gekauft, weil ich den Rocketron, den ich drauf hatte, den habe ich beim Einrollen 2 Tage vorm Rennen um den Ledrosee so zerstört, dass ich mir einen neuen Reifen kaufen musste. Das habe ich damals auf dem Festival gemacht. Da habe ich einen Maxxis Crossmark, wie gesagt, gekriegt. Und den habe ich dann mit Notubes Dichtmilch gefahren und die ist ja ammoniakhaltig gewesen, zumindest zu der Zeit damals. Und so nach einem halben Jahr ist auf dem gesamten Reifen, hat der Beulenpest gekriegt. Der hat sich quasi von innen aufgelöst. Da sind auf einmal im Profil, wie so bei so einer Luftmatratze, wenn die Nähte aufgehen, wenn die so ein Relief hat, dann kriegt die ja so Buckel. Und so sah dieser Reifen auch aus. Ich weiß nicht, wie man das anders plastisch darstellen kann. Der war dann im Arsch, da ging nichts mehr mit. Ne? Also der hat von innen ist der irgendwie aufgelöst worden. Das wäre jetzt nochmal so eine Variante, aber ich glaube, dieses Milkit-Zeug, das ist ja auch modern, ne? Das gibt es ja noch gar nicht so lange.
Weiß nicht, ob ja, es sah auch alles gut aus von innen, muss ich sagen. Also das sah nicht aufgedunsen, irgendwie deformiert oder irgendwas aus. Es war einfach nur so, dass er einen Schlag hatte, links und rechts.
Ich gehe ja jetzt tatsächlich so langsam wieder zurück bei dem ein oder anderen Rad von Tubeless zurück auf TPU-Schlauch. Insbesondere die ich nicht im Rennen fahre, sondern die mehr so meine Trainingsräder sind. fahre ich mit TPU, weil es ist A, nicht schwerer, sondern eher vielleicht sogar leichter, wobei das spielt keine Rolle. Es ist aber wartungsärmer, weil wenn man so ein tubeless Rad mit der Milch nicht regelmäßig bewegt, also ich sage mal wenigstens alle 2-3 Wochen mal, dann hat man eigentlich nicht unbedingt einen Vorteil, weil sich das Zeug da drin absetzt und fest wird und irgendwie komisch, weiß ich nicht. Ist aber ein Luxusproblem. Aber beim Rennrad und beim Gravel fahre ich sowieso TPU und beim Mountie bin ich jetzt bei dem einen oder anderen Laufradsatz auch wieder auf TPU zurückgegangen.
Ja, es ist spannend. Mal gucken, wie das mit der Pannenresistenz dann ist. Ne?
Ja, also im Rennen würde ich es nicht fahren. Ich glaube, da hast du dann schon Vorteile, wenn du ein vernünftiges Tubeless-System hast, das gewartet ist. Und dann hat man auf jeden Fall, zumindest wenn Dornen sind oder kleine Durchstiche, dass man das gar nicht merkt und nichts, keine Nachteile hat, während man dann bei einem Schlauch, egal ob es TPU oder Butyl ist, wenn du da einen Durchstich hast, dann ist er halt kaputt. Musst du flicken.
Oder weniger Räder fahren und die tubeless fahren.
Ich hab auf dieses Hilfsargument habe ich gewartet.
War ja klar, dass das kommt.
Natürlich. Okay, liebe Leute, Stunde 15 ist im Skat. Ich glaube, wir machen einen Deckel drauf. Dann.
Ach so, doch, mir fällt gerade noch was ein. Habt ihr das mitgekriegt, wo wir über Blips eben geredet haben, ist mir das eingefallen, weil Viktor Koretzki hat die Dinger auch mal gefahren und der hat sich ins Ausseits geschossen, ne?
Der hat sich einen Oberarm gebrochen.
Genau, der hat sich einen Oberarm gebrochen,
ja. Ja, hab ich gesehen.
Wegen der Blips, oder wie?
Nee, nicht wegen der Blips, aber mir fiel eher wegen bei den Blips ein, wo wir darüber gesprochen okay. haben. Genau, der wird die ersten zwei Weltcups wohl nicht starten können, hieß es zumindest.
Ja, der hat sich den Oberarmknochen mitten durchgebrochen. Beim Sturz irgendwie. Es sind Titanplatten drin, wird gut verheilen und in 4 Wochen fährt er wieder.
Ja.
Gute Besserung an dieser Stelle. Ja, okay. Liebe Leute, dann machen wir einen Deckel drauf. Wir verabschieden uns bei euch mit dem bunten Strauß an Themen, die wir heute besprochen haben. Vielleicht hat es euch interessiert. Gebt uns gerne 5 Sterne. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns. Wir versuchen sie zu beantworten und wünschen euch einen schönen Frühling. Wir sind mittendrin. Es kann nur besser werden. Und so langsam geht die Rennsaison wieder los. Das heißt, die nächsten Berichte folgen in Kürze und wir freuen uns drauf. Macht's gut und auf Wiederhören.
Ciao.
Tschüss.